Salut. Da sind wir noch einmal. Ein letztes Mal heute, für die Geschichte von der Marilène fertig zu erzählen. Wenn du schön ordentlich der Reihe nachher hast auf die Folge gedrückt, heisst das, dass du mir bis hierher schon 2 Stunden lang hast zugelassen. Merci vielmals. In dieser letzten Folge geht es heute unter anderem um Wahrheit. Wie schon von unseren Experten und auch von mir angetönt, ist es gar nicht so einfach, in all diesen Erinnerungen, Dokumenten und Abhandlungen etwas zu erkennen, wo ich dir vorsetzen kann und ganz sicher sagen kann, das ist objektiv gesehen wahr. So ist das passiert. Es geht nicht darum, dass jetzt ein krasser Plot-Twist kommt. Keine Angst. Die Facts, die Handlungen sind geprüft und die persönlichen Perspektiven und Gefühle, die mir erzählt überkommen, können als solche ja gar nicht falsch sein, solange mir sicher sind, dass niemand lügt. Und das bin ich. Aber was es alles bedeutet, wie wir die Elemente in die Geschichte einordnen und miteinander in Zusammenhang bringen, auf was wir uns fokussieren, ist ja uns überlassen. Oder in diesem Fall eigentlich mir. Du vertraust mir, dass ich dir die Geschichte von der Marilène und von Neuwil so erzähle, dass sie auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und ich jage die auch nicht ins Boxhorn, Ehrenwort. Aber schon nur, weil ich dir das alles als eine verständliche Geschichte präsentiere, Sachen auf eine bestimmte Weise erzähle, sie auswählen, rauslassen und sie in Szene setzen, tue ich sie ja ein Stück weit verändern. Ich zeige es dir auf der Tonebene. Jetzt gerade befinden wir uns zusammen in einem Lehrraum. Hörst du? Wir sind nie. An keinem Ort und auch in keinem Kontext. Aber so tönt der Podcast ja eigentlich nicht. Normalerweise tönt er mindestens so. Und wenn ich so viel rede wie jetzt, tönt er eigentlich meistens so. Ich erzähle dir die Geschichte nicht nur durch das Mikrofon im Studio, sondern auch durch Musik und Geräusche. Ich nehme dich mit in den Garten, auf Südfrankreich, in den Zug. Dass ich das alles einfach so einspielen kann, macht das Verzählte nicht weniger wahr. Aber gerade wenn es im Podcast selber um Wahrheit und Inszenierungen geht, ist es mir wichtig, dir bewusst zu machen, dass auch ich mit meinem Podcast mit diesem Thema nicht entziehen kann. So, jetzt fangen wir endlich an mit der letzten Folge. Aber das hast du ja wegen der Musik, die läuft, eh schon gewusst, gell? Ich bin Livia. Das ist der letzte, 5. Teil von Marilène, der Diktionär. Wie wir in der letzten Folge erzählt haben, bekommen, zwischen Fluchten in die Schweiz, fanatischen und weniger fanatischen Lehrern zu Neuwil und Häusern mit wechselnden BewohnerInnen geht der Krieg im Elsass irgendwie zu Ende.
Weißt du noch, wo du hast mitbekommen hast, dass der Krieg jetzt fertig ist? Wie das war?
Das war am 8. Mai 1945.
Weißt du noch, kannst du dir das erinnern?
Wie ja, du das erlebt hast? Da kann ich mich ganz gut erinnern. Die vom Deutschen, die deportiert waren, sind auch nicht zurück. Ja, am 14. Juli ist dann der Nationalding gefeiert worden. Und da weiss ich, dass schon ein kleines Tanzbeutel war. Und er hat eine Handorgel gespielt. Und das kann mich noch erinnern. Und dann ist es noch ein paar Tage gegangen, noch sind der Getty und die Familie sind dann heimgekommen aus dem Tietje.
Auf das Mal ist das Elsass im Mai 1945 wieder französisch. Deutschland hat verloren und muss die besetzten Gebiete umher abgeben. Darunter natürlich auch das Elsass. Als so kriegszerfressendes Land wie Frankreich im Sommer 1945 eine zusätzliche Region zu versorgen, war aber ressourcentechnisch gesehen gar nicht so einfach. Das erzählt mir der Historiker Daniel Hadwiger.
Man muss sich das vorstellen, jetzt, wir sind nicht wirklich im Krieg. Die deutsche Wehrmacht wird zurückgedrängt, spontan, improvisiert, wird die Stadt verlassen. Die französische, amerikanische Armee kommt in eine Region im Elsass wieder rein. Und naja, man verwendet natürlich das, was man vorgefunden hat. Und das sind natürlich auch deutsche Essensvorräte der NSV, wo dann der Secours National dann an die bedürftige Bevölkerung verteilt. Aber das würde jede Hilfsorganisation, glaube ich, so machen. Und man merkt aber, da wird die Fürsorge zu einem politischen Spielball, die Elsässer vergleichen und sagen, wir haben bei der NSV, haben wir 500 Gramm mehr Brot bekommen. Es gab Kindererholungsverschickungen, es gab Impfungen gegen Tuberkulose, es gab zusätzlich für die Kinder nochmal ein Nachmittagssnack und auch einfach von den Sozialleistungen konkret. Also wenn man arbeitslos ist oder invalide, sagen sie, wir haben, die NSV hat uns mehr gegeben. Und es gibt dann innerhalb der Entraide Française dann große Diskussion, dass man, es heißt dann im Papier, wir müssen im Elsass besonders über dem Durchschnitt hervorragende Sozialleistungen geben, weil die sozusagen verwöhnt sind von Deutschland.
Ganz salopp gesagt, überkomme ich hier ein bisschen den Eindruck vom Elsass als Scheidungskind. Im Hin und Her von der Landesgrenze im frühen 20. Jahrhundert probieren beide Regierungen, die Region mit besonders guter Versorgung von sich zu überzeugen. Mit dem Resultat, dass das halt irgendwie zu einem Standard wird und dass der dann auch eingefordert wird. Aber auch ganz allgemein fährt Frankreich nach Kriegsende eine ähnliche Strategie wie die, die Daniel in der letzten Folge für Deutschland während dem Krieg hat beschrieben. Das Land inszeniert sich durch kurzfristig geplante und, wie er so schön gesagt hat, Instagrammable Aktionen als eine Nation, die zu ihren Leuten schaut und ihre Rückkehr ins blau-weiss-rote Heimatland feiert. Das betrifft noch ganz andere Regionen als das Elsass.
Auch in anderen Gebieten, die wieder zu Frankreich gehören, Latour de la Brigue ist im italienisch-französischen Grenzraum und wird ab 1946 zu Frankreich zugeteilt. Das sind Bergdörfer, wirtschaftlich vollkommen uninteressant, wo die Entraide Française eine propagandistische Fürsorge eben unternimmt und dort Coco war und Vin Rouge de la, aus dem Bordeaux vorbeibringt und französische Flaggen. Das ist im Elsass in dieser extremen Form nicht passiert, aber man merkt, also es ist sozusagen auch eine Art überzeitliche Geschichte natürlich, dass diese soziale Fürsorge immer instrumentalisiert werden wird, wenn Grenzgebiete erobert werden.
Im Rahmen dieser Wiedervereinigung soll wie auch die Sprachbarriere zwischen den deutschsprachigen Regionen und dem Rest von Frankreich endlich aufgelöst werden.
Die Verteilung von Sprache ist ein Riesenthema für die Entraide Française 1945. Eine der ersten Aktionen ist ein Spendenaufruf an Restfrankreich, gebrauchte französische Schulbücher ins Elsass zu schicken. Weil die neue elsässische Jugend, die kann kein Französisch.
Die Marilène hat übrigens zwei sättige Bücher. Zwei brüchige, vergilbte Heftli, die sie mir vor ein paar Jahren zum Anschauen gegeben hat und die seitdem fahrlässigerweise bei mir auf dem Klavier liegen. Eins ist ein knochentrochs Grammatikbuch, wahrscheinlich aus einem Lycée. Das andere ist ein absolutes Bijou von einem deutsch-französischen Diktionär aus 1918, also vom ersten Mal, wo Deutschland im 20. Jahrhundert ist französisch wurde. Drinnen hat es Kapitel wie «Von der Verwaltung», «Kommen und Gehen» und «Beim Friseur». Die Wokiliste. Rasieren und frisieren. Sie haben gegen den Strich rasiert. Sie haben mich geschnitten. Sehen Sie, ich blute. Von diesem Storytelling kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall probiert Frankreich 1945 ganz bewusst, das Elsass einen festen Teil von sich zu machen. Ganz endgültig quasi. Für das gibt es hübsche, zeichnete Propagandabilder mit einem Mädchen in der Elsässertracht im Schoss von einer Frau, die Frankreich darstellt, Versorgung und Behausung für alle bei Kriegsende und eben eine gemeinsame französische Sprache. So schwer wie die Deutschen hat es Frankreich nicht, die Region von sich zu überzeugen. Viele haben sich, wie wir schon gehört haben, schon vor dem Krieg viel eher französisch als deutsch gefühlt, was ja dann auch für 10 Jahre der Tatsache entsprochen hat. Für die alt-neuen Französinnen und die Regierung, die gerne möchte, dass die sich auch wirklich mit ihrem Land identifizieren, ist es vielleicht darum 1945 so wichtig, sich auf die gemeinsame Geschichte vor der deutschen Besetzung zu besinnen. Besonders gut eignet sich für das die Evakuierung von 1939, die aus vielen Perspektiven tatsächlich sehr wichtig für die Französisierung des Elsass war. Hier ist noch einmal der Nick Williams, unser historischer Experte zu der Evakuierung. Du kennst ihn schon aus der 2. Folge.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass im kollektiven Gedächtnis eher hängen geblieben ist. Und es war ein Opfer, das der Krieg uns abverlangt hat. Es war sicherlich nicht schön. Aber wie gesagt, man muss ja im Großen und Ganzen schon auch berücksichtigen, es war ja trotzdem eine Maßnahme zum Schutz von Zivilisten. Ja, es war, man konnte ja nicht wissen, wie die militärische Situation sich an der Grenze tatsächlich entwickelt. Und wären die Leute, wenn man jetzt mal eine Gegenprobe macht, was wäre passiert, wenn? Wären da reihenweise Leute ums Leben gekommen, während sich die französischen und die deutschen Armeen gegenseitig aufreiben, dann wäre es sicher wesentlich schlimmer gewesen. Und gewisse Spuren sieht man manchmal dann trotzdem, auch heute noch im Alltag. Also wenn man im Elsass unterwegs ist und dann manche Restaurants sieht, wo man doch merkt, dass die Karte sehr stark auch von der südwestfranzösischen Küche inspiriert ist und umgekehrt. Ich glaube zwar nicht, dass man anfangen wird, Sauerkraut in Bordeaux populär zu machen oder eine schöne Choucroute, aber sagen diese gewissen kulturellen Spuren sind eigentlich nach wie vor geblieben. Es sind auch Brieffreundschaften entstanden, es sind lebenslange Freundschaften entstanden. Ich glaube, der Gesamteffekt war schon, dass viele in Frankreich erstmals überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, was das eigentlich für Menschen sind, die aus den Gebieten kommen, die sozusagen nach 1918 wieder zu Frankreich gekommen sind. Und umgekehrt ist natürlich auch die ersten, das war sozusagen ein Realitätsschock, aber in massenhafter Weise Lothringer und Elsässer eben Erfahrungen mit dem sogenannten Innerfrankreich gemacht haben. Und wie gesagt, Einzelne haben das natürlich trotzdem und wahrscheinlich auch zu Recht sehr viel kritischer gesehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt heute so eine globale Bilanz zieht, würde ich sagen, dass es die beiden Regionen eher, oder ja, die 3 Departements, eher näher an Frankreich gebracht hat, als dass dadurch ein tieferer Riss entstanden wäre.
Im Sammelband der EDEFA-Forschenden von 2016, «Exil antérieur», gibt es eine Historikerin, die ich im Internet lang und ausgiebig und doch vergeben suche, um sie in den Podcast einzuladen, die Eva Kübler. Sie schreibt in ihrem Aufsatz über Erinnerung und Politik und darüber, wie eben nicht nur die Hilfe im Zivilbereich in Deutschland und Frankreich während dem Krieg politisch geprägt war, sondern auch die Art und Weise, wie nachher an die Daten erinnert wird. Als das Elsass zum Beispiel während dem Krieg deutsch war, ist das, was Nick gerade erzählt hat, gar nicht weit verbreitet gsi. Deutsche Zeitungen und Radiostationen haben von einer schlecht organisierten, dreckigen und rundum furchtbaren Zeit in Südfrankreich erzählt. Von Exilregionen, wo die ElsässerInnen aufgrund von ihrer Sprache diskriminiert und sie schon gar nicht ausreichend versorgt haben. Das Narrativ von der Evakuierung als etwas Schlechtes wird dann 1945 von Frankreich abrupt gebrochen. Auf das Mal geht es in diesen Evakuierungsgeschichten dann um Widerstand, um Freiheit und um Leute, die es in einer schwierigen Situation, in einer schwierigen Zeit alle so gut gemacht haben, wie die Umstände das eben erlaubt haben. Und diese Version von der Erinnerung, entweder weil sie mehr dem entspricht, was die Betroffenen wirklich erlebt haben, oder einfach weil Frankreich an der Macht bleibt, wird nach der Eva Köbler ritualisiert. Am meisten erzählt werden Geschichten von den Malgrenou, den elsässischen Soldaten, die sich französisch gefühlt haben, aber für die Deutschen haben müssen kämpfen, und Geschichten von Leuten, die müssen den Zug in den Süden nehmen, aber ganz heim und aus dem Krieg rauskommen. Ich möchte ja nicht sagen, dass die Version des Geschehens falsch ist. Aber vielleicht wird dir beim Zuhören ähnlich bewusst wie mir, wie sehr das, was dir von der Christiane, der Marilène und von mir ist erzählt worden, nicht von dieser Kriegsendpolitik zu trennen ist. Alle Geschichten, die ich während meiner Recherche gehört und dann im Podcast weitergegeben habe, erzählen von einer Evakuierung, die schwierig, aber am Schluss doch irgendwie gut war, und von jungen Männern aus dem Elsass, die sich mit Händen und Füßen gegen deutsche Marschbefehle wehren und lieber für Frankreich kämpfen. Soweit ich das beurteilen kann, ist das im Fall von Neuwil auch tatsächlich alles wahr. Aber zu der politischen Strategie von Frankreich passt es trotzdem. In den Jahrzehnten darauf stellt Frankreich sicher, dass es eine Erinnerungskultur um das Kapitel Geschichte gibt. Genau gleich, wie das auch für andere Sachen gemacht wird, die im Krieg passiert sind. Zwischen den Gaststätten im Süden und den evakuierten Gemeinden im Elsass und in Lothringen gibt es sogenannte Jumelage, also Partnergemeinden, die miteinander im Austausch sind. 1978 fährt ein hübsch geschmückter historischer Zug von Saint-Louis gerade bei Basel und Neuville nach Le Tour in Südfrankreich, wo Saint-Louis dann herevakuiert wurde. Christiane erzählt, dass auch Germaine, ihre Mutter, einmal bei so einer Erinnerungszugfahrt mitfahren konnte. Ob es die war, weiss ich nicht sicher. Lieber frage ich sie, wie die Evakuierung und ihre Geschichte das Dorf Neuwil heute beeinflusst.
Du hast den Sinn, dass heute zusammen immer in Neuwil passiert ist?
Bon, maintenant, comme dit, il y a plus beaucoup de gens qui vivent. Mm-hmm. Alors, mais bon, moi, depuis que je suis à Neuvillers, non, je n'ai pas, parce que bon, il n'y a pas eu, je crois que mon oncle, c'était un des seuls qui était malgré nous. Bon, il y a toute une liste de gens qui étaient déportés, mm-hmm. Tu vois ça. Bon, je pense que ces gens-là, voilà, ils en ont, c'était dur aussi pour eux. Mais disons, depuis que moi, je suis à Neuvillers, depuis les années, disons 80, bon, non.
Obwohl Christiane im heutigen Neuwil eine grosse Distanz zu den Evakuierungen beobachtet, ist das Stück Geschichte für sie ganz persönlich präsent. Schon nur wegen ihrer eigenen Psyche in La Bastide. Der Kontakt mit der Georgette und ihrer Familie, später auch mit der Familie von ihren Kindern, ist bis heute erhalten geblieben.
On a cette amitié maintenant, enfin, une entre parenthèses, avec ces Landais, donc cette Georgette. Après, elle s'est mariée, elle a eu 6 enfants, je crois. Et puis nous, on a toujours maintenant contact avec les enfants de là-bas. Et bon, maintenant, c'est déjà les petits-enfants et tout, et puis on a gardé, c'est comme des frères. On est comme des frères et sœurs. Dès qu'on peut, on va dans les Landes. Moi, je sais quand on était... Bon, moi, je suis née en 50, hein, 1950, et tous les ans, mon papa, il disait, bon, cette année, on va aller voir les châteaux de la Loire. Et puis, en fin de compte, on se retrouvait toujours dans les Landes.
Auch Marilène ist auf ganz persönlicher Ebene von diesem Jahr Evakuierung und vom Krieg geprägt. Durch die plötzliche Fahrt ins Ungewisse, das Jahr im Süden, durch alles Wüste, das näher kommt. Das machen schon nur die vielen Details klar, die sie aus dieser Zeit noch weiss. Aber wenn ich sie frage, was sie aus dieser Zeit am meisten geprägt hat, sagt sie das.
Es ist wie Sally sagen. Man hat wieder ein bisschen Französisch gelernt. Ein Jahr. Und dann, als man hierher gekommen ist, hat man nicht ein Wort Französisch aussprechen. Man hat halt Deutsch gehabt. Und ich muss jetzt sagen, es hat mir geholfen, ich konnte nachher in der Schweiz arbeiten. Dann habe ich, als, wenn ich auf die Fremdenpolizei, das war im Bahnhof oben, wenn ich auf die Fremdenpolizei habe ich fast, habe ich nicht brüllt, aber fast Nacht durch nicht geschlafen, habe ich Angst gehabt, ich komme die Bewilligung nicht mehr über, die Arbeitsbewilligung. Und dann, wenn ich oben bin, am Bahnhof oben, auf die Fremdenpolizei, ich bin fast mit offenen Armen empfangen worden. Warum? Ich habe gut Deutsch kennen und habe dann Deutsch ins Dino kennen und Französisch ins Dino habe ich dann durch oben Kurse. Und dann bin ich in die Wiedemann Handelsschule in Basel. Und dort habe ich dann Deutsch ins Dino gehabt und auch wieder Deutsch, ja. Und durch das, die haben mich empfangen und der fremden Polizei habe ich ohne Probleme Bewilligung bekommen.
Nach unserem Interview gehen Christian und ich über die Strasse zu der Marilène Kaffee trinken. Es ist Mitte Nachmittag, wo wir aus dem Märzregen ins Foyer kommen. Die Marilène und ihr Sohn Marc schlafen beide im Wohnzimmer vor dem Fernsehen. Die Marilène hat für uns in der Bäckerei Kugelhupf gekauft. Wir machen den Tisch im Wohnzimmer für das Vieri parat und füllen dann den Raum mit dem Geräusch von Gabeln auf Geschirr und Geschichten aus dem Land. Und nach den Interviews mit der Christian und der Marilène gibt es immer noch mehr zu erzählen. Die Frage nach Wahr und Unwahrheit, danach, wieso die Erinnerungen so sind, wie sie sind, kann ich auch jetzt nicht beantworten. Ich glaube, das kann niemand. Aber an dem Wohnzimmertisch mit dem blümelten Porzellan erübrigt sie sich irgendwie auch ein Stück weit. Die Marilène hat ein Leben mit den Erinnerungen aufgebaut, die sie hat. Und Christian erzählt die Erinnerungen weiter, die ihre Mutter hatte. Und schon nur das, das Leben mit den Erinnerungen, macht sie ja ultimativ real. Dieser Aspekt scheint viel wichtiger, wie prägend, eigentlich identitätsstiftend, die Erinnerungen sind, die da sind. Bevor ich dich mit einer Gabel Hefegebäck entlasse, hier noch ein bisschen Proviant zum Mitnehmen. Im Wohnzimmer von der Marilène hängen Bilder von Frédéric, dem Bub aus der Villa in der Land, wo er später in der ersten französischen Armee gekämpft hat. Den hat sie nämlich ein paar Jahre nach dem Krieg geheiratet. Ein Detail, das ich in der Erzählung von der Marilène wieder und wieder herausschneiden musste, um dir am Schluss hier das schöne Mäschchen zu präsentieren. Und als ich die erste Folge vom Podcast, die ich als meine Masterarbeit abgegeben habe, im Juni an meiner Hochschule in Zürich im Kino zeige, kommt Marilène auch. Sie ist schick angelegt und fragt mich, ob ich gesehen habe, wie gut sie am Rollator der Gang runter ist gelaufen. Die letzten paar Tage sei das nicht so gut gegangen. Als die Folge im Kino fertig ist und das Licht wieder angeht, glänzen ihre Augen ein bisschen. Und dann schnappt sie sich beim Ausgang mein Vater und erzählt ihm die gleiche Geschichte gerade noch einmal. Du hörst Marilyn Teil 5, der Diktionär. Der Podcast wird präsentiert von Bajour. Produktion, Text, Schnitt, Ton und Moderation sind von der Livia Grossenbacher. Für die Unterstützung danke ich der Daniel Sauter, dem Claudio Bucher und der Ina Bullwinkel. Und dir danke ich ganz herzlich fürs Zuhören.